Der Krieg gehört nahezu zur Identität des Landes. Oft ist bereits die Rede davon gewesen, dass eine Waffenruhe in greifbarer Nähe wäre. Was ist denn jetzt anders? Warum bietet sich nun die Möglichkeit eines nachhaltigen Friedens?
Die Möglichkeit besteht dadurch, dass es nach 10 Jahren oder nach über 10 Jahren das erste Mal wieder direkte Gespräche gibt zwischen der Regierung und der ältesten und größten Guerilla-Gruppe, den FARC, und dass beide Seiten sich schon bei sehr substanziellen Themen auf mögliche Vereinbarungen geeinigt haben. Das ist aber seit 3 Jahren ein Prozess mit vielen Auf- und Abwärtsbewegungen, weil es natürlich nicht einfach ist und weil sehr grundlegende Probleme der kolumbianischen Entwicklung in diesem Kontext zu klären sind.
Was sind das für grundlegende Probleme, die immer noch nicht geklärt sind?
Also wo man sich bisher geeinigt hat, das ist eines der grundlegenden Probleme. Das ist über ein Abkommen über die ländliche Entwicklung im ländlichen Raum Kolumbiens. Kolumbien ist zwar kein Agrarland in dem Sinn, aber die Situation im ländlichen Raum und die fehlenden Entwicklungsperspektiven dort haben dem Krieg immer wieder Nahrung gegeben, sage ich mal, sei es, weil es darum ging, wer die Ressourcen kontrolliert, sei es, weil junge Menschen eben gerade im ländlichen Raum keinerlei Möglichkeiten hatten, ihren Lebensunterhalt zu verdienen und dann die bewaffneten Gruppen eine Möglichkeit waren. Worum es jetzt im Moment gerade noch geht, ist ein sehr diffiziles Thema. Es geht darum, wie die Opfer entschädigt werden sollen, die es gibt und die es auf beiden Seiten des Konfliktes gibt. Es geht darum, wie Gerechtigkeit geschaffen werden soll und wie eine Strafverfolgung von Verbrechen gegen die Menschlichkeit geschehen soll im Rahmen von Übergangsjustiz, also Transitional Justice Mechanismen. Und es geht noch um die Frage, wie dann ehemalige Mitglieder der FARC sich dann politisch beteiligen können und was hierfür der Rahmen dann sein wird.
Sie haben es jetzt schon selbst angesprochen. Nach dem jahrzehntelangen Bürgerkrieg stellt sich auch die Frage nach der Schuld. Auf allen Seiten wurden zahlreiche Verbrechen begangen. Sollten denn jetzt die Rebellen, Paramilitärs und Co. strafrechtlich belangt werden?
Das ist eine sehr schwierige Frage. Kolumbien hat eine lange Tradition von Amnestien. Das ist aber heute nicht mehr möglich, weil es mit dem Internationalen Strafgerichtshof eine internationale Instanz gibt, die bei Verbrechen gegen die Menschlichkeit aktiv wird, wenn nationale Gerichte das nicht verfolgen. Die Frage ist auch weniger, ob diese Verbrechen aufgearbeitet und dokumentiert werden, sondern die Frage ist vielmehr, welche Form von Bestrafung dann stattfindet. Und da gibt es eigentlich ein breites Spektrum an Möglichkeiten. Zum Teil gibt es ja schon Prozesse gegen Menschenrechtsverletzungen von staatlichen Stellen. Und die Frage ist halt, wie das dann weitergeht. Da haben aber im Moment die FARC-Verhandler in Havanna noch die Position, kein einziger Tag Gefängnis, wobei Gefängnis eben nur eine Möglichkeit ist. Aber da wird es kreative Lösungen geben müssen, sonst kann kein Abkommen unterschrieben werden.
Wenn wir mal kurz bei den FARC-Rebellen bleiben und davon ausgehen, dass es zu einer Aussöhnung kommt, wie sollen denn die FARC-Rebellen als politische Kraft in Zukunft mit eingebunden werden?
Der direkteste Weg, mit dem es in Kolumbien ja auch Erfahrungen gibt, ist, dass sie eine politische Partei gründen und sich dann ganz normal an Wahlen beteiligen. Demobilisierte Mitglieder der FARC haben das Mitte der 80er Jahre schon mal gemacht mit der Union Patriotica. Allerdings haben die zu dieser Zeit eben die sehr traumatische Erfahrung gemacht, dass Mitglieder, Repräsentanten, Kandidaten dieser Partei von paramilitärischen Gruppen oder auch von Todesschwadronen erschossen wurden. Da sind innerhalb kürzester Zeit 3000 Menschen gestorben. Und das ist für die FARC natürlich auch ein Prozess, der noch eine Rolle spielt und wo es dann Garantien geben muss, auch von staatlicher Seite, dass sich das nicht wiederholt. Ein großes Problem ist, dass es in der kolumbianischen Bevölkerung, zumindest soweit es die Umfragen im Moment hergeben, wenig Bereitschaft gibt, mit auch demobilisierten FARC-Guerilleros zu kooperieren oder die in der Politik zu dulden. Aber ich denke, das muss man dann auch sehen, wie das ist. Also wenn die Umfragen stimmen, bekommen sie eh nur einen kleinen Prozentsatz an Zustimmung bei Wahlen. Insofern denke ich, könnte ganz Kolumbien da relativ gelassen sein. Aber man muss das abwarten. Das ist natürlich von Region zu Region sehr unterschiedlich, weil die Stärke und Präsenz der FARC dann natürlich historisch auch sehr unterschiedlich ist.
Jetzt haben Sie schon von der Bevölkerung gesprochen. Wie ist das denn, nach Jahrzehnten ein Leben in Krieg zu führen und jetzt dann wieder in ein Leben ohne Krieg integriert zu werden? Funktioniert das?
Naja, so einfach ist es ja nicht. Der Krieg hat ja nicht in ganz Kolumbien stattgefunden, sondern gerade der Krieg mit und gegen die FARC hat ja vor allem im ländlichen Raum stattgefunden. Die Städte des Landes sind davon ja nur ab und an betroffen worden, wenn es Anschläge gab in Bogotá oder in anderen Städten. Von daher ist es sowieso nicht so, dass das ganze Land hier mit einbezogen ist, sondern es wird vor allem in den Regionen notwendig sein, Frieden- und Aussöhnungsprozesse einzuleiten. Da gibt es auch jetzt schon sehr viele Prozesse, die begonnen haben und wo einzelne Bürgermeister oder einzelne Gouverneure schon damit beschäftigt sind, die Bevölkerung auf Probleme oder aber auch auf Chancen von Befriedung vorzubereiten. Und teilweise gibt es in Kolumbien auch die Auffassung, der Frieden kommt so oder so, ob mit oder ohne Abkommen, und der wird halt im Wesentlichen über die Regionen geschlossen werden.
Ein anderer Punkt, den Sie angesprochen hatten, war, dass es Entschädigungen für die Opfer geben sollte. Geht es also bei den ganzen Besprechungen hinter vorgehaltener Hand auch um die Frage, wie viel der Frieden kostet und wer ihn bezahlen soll?
Das ist eine Debatte, die gibt es im ganzen Land und die findet nicht hinter vorgehaltener Hand, sondern sehr offen statt. Es gibt von 2014 eine Berechnung, dass der Frieden 1,1% des Bruttosozialprodukts kosten würde pro Jahr. Es ist aber natürlich immer die Frage, was man einrichtet. Zum einen, es gab über Jahrzehnte Berechnungen, dass der Krieg Kolumbien irgendwie 3 Prozentpunkte im Bruttosozialprodukt jedes Jahr kostet. Von daher, wenn das dann wegfällt, hätte man dann schon eine gute Finanzbasis. Die andere Frage ist, natürlich wird es was kosten. Die Frage ist, wie die Opfer entschädigt werden, in welcher Form die Opfer auch entschädigt werden. Da geht es aber gar nicht mal in erster Linie oder nur um Geld. Da geht es um Rückgabe von Land. Zum Beispiel der Vertriebenen. Kolumbien hat ja die neben dem Südsudan die größte Zahl von intern vertriebenen Menschen. Und das sind auch Prozesse, die schon angefangen haben, sodass das nicht alles erst beginnt, wenn dann wirklich ein Abkommen unterschrieben wird. Ein großes Problem insgesamt ist, dass Kolumbien eben auch ein ölexportierendes Land ist und im Moment natürlich sehr stark unter dem sinkenden Ölpreis leidet und von daher eben die eigene Basis zusätzlich zu den Dingen, die im Haushalt immer schon vorgesehen sind, noch etwas zu finanzieren, eher geringer werden.
Jetzt haben wir über viele entscheidende Punkte gesprochen und doch sagten Sie, dass es eine große Mehrheit gibt, die sagt, der Frieden kommt sowieso, ob mit oder ohne Abkommen. Glauben Sie das auch?
Ja, ich denke, dieser Krieg ist schon ein Relikt aus einer Zeit, die eigentlich in ganz Lateinamerika zu Ende geht, nämlich es zwar nicht getrieben aus dem Kalten Krieg, aber er hat natürlich immer noch auch diese Komponente der Systemauseinandersetzung. Und er wird jetzt noch unsinniger vor dem Hintergrund, dass er auch es eine Annäherung zwischen den USA und Kuba gibt und dass diese alten Konfrontationen in Lateinamerika eigentlich zunehmend weniger soziale Basis haben, weil die Probleme ganz andere sind. Von daher denke ich, wird dieser Krieg aufhören. Das heißt aber nicht zwingend, dass Gewalt aufhört oder dass es dann nicht doch weiter organisierte Banden geben wird, die gerade im ländlichen Raum eben mit Waffen in der Hand versuchen, sich Ressourcen anzueignen oder politisch Druck auszuüben oder so.